Das Logbuch des Dr. Kai Brenner, Folge 5. Ich habe mich entschieden hinzusehen. Das ist neu. Mein ganzes Leben lang habe ich weggeschaut. Von Claras Gesicht in dieser Küche in Köln. Von 3 Zeilen Text auf einem Display. Von der Frage, warum ich nie wirklich irgendwo bin. Ich bin ein Meister darin, die Augen offen zu halten und trotzdem nicht hinzusehen. Aber hier, neben diesen Knochen, auf diesem Planeten ohne Namen, habe ich mich entschieden, es einmal anders zu machen. Ich habe mich entschieden, zu verstehen. Mein Vater hätte genickt. Ich begann, wie ich alles beginne, mit Messen. Messen beruhigt mich. Das ist keine Redensart. Es ist ein physischer Vorgang. Wenn ich messe, wird die Welt kleiner. Sie wird zu Zahlen und Zahlen kann man festhalten, vergleichen, ordnen etc. Ein gemessenes Ding ist ein gezähmtes Ding. Mein ganzes Leben ist auf diesem einen Satz gebaut. Und ich habe erst hier auf diesem Planeten angefangen zu ahnen, dass er vielleicht nicht stimmt. Ich ging die Länge des Skeletts ab. 40 Schritte vom Schädel bis zu dem, was einmal das Ende der Wirbelsäule gewesen sein muss. 40 Schritte. Das ist kein Tier, das ist ein Bauwerk aus Fleisch, das einmal atmete. Ich notierte es in mein Logbuchgerät. Akku bei 51%. Ich notiere auch, dass... ich notiere inzwischen alles. Nicht aus Disziplin, eher aus Angst, dass meine Notizen die einzige Version von mir sind, der ich noch trauen kann. Und dann zähle ich die Rippen auf der Seite, die mir zugewandt war. 19. Ich zählte noch einmal. Ich bin Ingenieur. Ich zähle nicht falsch. 19. Ich zählte ein drittes Mal. Langsam, mit dem Finger in der Luft, wie ein Kind. Ingenieure zählen 3-mal, wenn das Ergebnis unmöglich ist. 19. Das Signal, das uns hierher lockte, hatte eine Sequenzlänge von 19 Sekunden. Das Flüstern in den Ruinen, 19 Sekunden. Und dieses Wesen, das lange vor meiner Ankunft starb, trägt 19 Rippen an seiner Flanke. Zufall, sagt der Ingenieur. Zufälle haben keine Vorlieben, sagt der Rest von mir. Und dann, während ich am Schädel stand und das Material studierte, die langgezogene Schnauze, die Reihe von Zähnen, jeder so lang wie mein Unterarm, die Öffnungen, wo einmal Augen waren, groß genug, dass ich hätte hindurchklettern können, da erkannte ich, was es war. Und mein Verstand weigerte sich. Ein Drache. Ich sage das Wort laut in dieses Logbuch und es klingt einfach nur lächerlich. Ich bin Wissenschaftler. Ich glaube an Evolution, an Anpassung, an die kalte, ehrliche Logik der Biologie. Drachen sind Märchen. Drachen sind das, was Menschen erfanden, bevor sie die Welt verstanden. Und trotzdem, die geflügelten Schulterblätter, der lange Hals, der Schädel einer Echse, die zu groß geworden ist für diese Welt. Ich stand davor und ich sah kein fremdes Tier. Ich sah einen Drachen. Den Drachen aus meiner Kindheit. Ich muss euch etwas erzählen. Mein Vater konnte nicht gut vorlesen. Seine Stimme war für Maschinen gemacht, nicht für Geschichten. Tief, ein bisschen rau, stockend an den falschen Stellen, aber jeden Abend, als ich klein war, kam er aus dem Keller herauf, wusch sich die Hände, der Geruch vom Maschinenöl blieb trotzdem, er blieb immer. Und er setzte sich an mein Bett. Auf dem Nachttisch stand eine Lampe. mit einem gelben Schirm, und in diesem gelben Licht nahm er ein bestimmtes Buch und las mir von einem Drachen vor. Immer derselbe Drache und immer dieselbe Geschichte. Ein Drache, der zu groß für seine Welt geworden war und deshalb fortging, um eine neue zu suchen. Ich habe dieses Buch geliebt. Ich habe es so oft gehört, dass ich die Seiten mitsprechen konnte, bevor er sie umblätterte. Ich erinnere mich an den grünen Einband, an die abgegriffene Ecke unten rechts, an die Stelle auf Seite 12, wo ein Fleck war. Kakao, behauptete ich. Maschinenöl, wusste ich. Ich erinnere mich an alles. Und während ich hier stand, neben dem Skelett dieses unmöglichen Tieres, versuchte ich zum ersten Mal seit 30 Jahren, mich an das Ende der Geschichte zu erinnern. Der Drache geht fort. Er fliegt über das Meer. Er findet nichts. Da ist nichts. Ich erinnere mich an jede Seite dieses Buches, an jedes Bild, an die Stimme meines Vaters bei jedem Satz. Aber die letzte Seite, das Ende, die Auflösung, das, wohin der Drache kam, ist nicht da. Kein verschwommener Rest, kein Gefühl von, es war irgendwie so ähnlich wie ein Loch, sauber, präzise, wie herausoperiert. Ich stand sehr lange neben dem Schädel und versuchte, in mein eigenes Gedächtnis einzubrechen. Es ließ mich nicht hinein. Und dann fiel mir die Stille auf. Ich hätte sie früher bemerken sollen. Ein Ingenieur bemerkt, wenn ein Geräusch fehlt. Ein ausgefallener Lüfter. Ein Motor, der nicht mehr surrt. Aber diese Stille war so vollständig, dass ich sie zuerst für normal hielt. Sie war nicht normal. Kein Wind, keine Insekten, wenn es hier Insekten gibt. Kein fernes Rufen der Herde. Nicht einmal das leise elektronische Grundrauschen meines Logbuchgeräts, das ich seit 14 Jahren höre. Dieses vertraute Flüstern der Technik, das mir sagt, ich bin da, ich funktioniere, du bist nicht allein. Nichts. Ich prüfte den Zeitstempel. Das Grundrauschen war um 11.19 Uhr verschwunden. Natürlich um 11.19 Uhr. Und dann, ich schwöre, dass ich das gehört habe, und ich schwöre gleichzeitig, dass es unmöglich ist. Da war für einen Moment etwas anderes in der Stille. 3 Sekunden, vielleicht weniger. Sehr fern, sehr leise. Eine Melodie. Keine Naturgeräusche, keine Töne wie das Flüstern in den Ruinen. Es war eine Melodie. Von Menschen gemacht, von Instrumenten gespielt, mit einem Anfang und einer Richtung. Ich kannte sie. Ich kannte sie so, wie man ein Gesicht in einer Menschenmenge kennt. Eine halbe Sekunde, bevor man den Namen weiß. Und dann war sie weg. Und der Name kam nie. Ich tat, was ich immer tue, wenn die Welt aufhört, Sinn zu ergeben. Ihr wisst es schon, ich habe gemessen. Und wenn diese Stille real war, nicht in meinem Kopf, sondern draußen in der Welt, dann musste sie Eigenschaften haben. Eine Ausdehnung, eine Grenze. Alles Reale hat eine Grenze. Also ging ich vom Skelett weg, nach Süden und zählte meine Schritte. Bei 212 Schritten kam die Welt zurück. Nicht langsam, nicht allmählich, sondern wie durch eine Tür. Ein Schritt Stille, ein Schritt Wind, Gras, das ferne Klicken von etwas Kleinem im Boden. Ich blieb stehen, trat einen Schritt zurück. Stille. Einen Schritt vor. Welt. Eine Grenze, messerscharf. Ich markierte die Stelle mit einem Notfallverbandskit. Rot, gut sichtbar, und ich ging die Grenze ab, nach Osten, nach Norden. Ich markierte drei weitere Punkte mit dem, was ich am Körper trug, und tat dann das, wofür mein Beruf mich gebaut hat. Ich triangulierte den Mittelpunkt. Vier Punkte auf einem Kreis. Der Mittelpunkt eines Kreises ist Geometrie. Keine Meinung. Ich rechnete es zweimal. Der Mittelpunkt der Stille ist nicht das Skelett. Der Mittelpunkt liegt sechs Schritte neben der großen Rippenreihe. Unter dem Boden, an der Stelle, über der sich einmal, wenn dieses Wesen gebaut war wie die Tiere, die ich kenne, der Brustkorb wölbte. Das Herz. Der Mittelpunkt der Stille ist das Herz des Drachen. Hört sich komisch an, ist aber total erklärbar, oder? Ich ging zurück zum Skelett und auf halbem Weg blieb ich stehen, weil sich mein Magen zusammenzog, nicht vor Hunger. Der Hunger ist inzwischen ein Dauerzustand. Meine Riegel sind seit gestern aufgebraucht. Ich lebe von Wasser, das ich am Bachlauf im Tal aufgefüllt habe, und von der Sorte Disziplin, die man nicht mehr Mut nennen kann. Nein, es war ein Geruch. Maschinenöl. Ich stand hüfthoch, ungefähr hüfthoch, im Gras eines fremden Planeten, Lichtjahre von jeder Werkstatt entfernt, und roch Maschinenöl. Nicht ungefähr, nicht so ähnlich, exakt. Dieses schwere, dunkle, ehrliche Öl, das ich in die Hände meines Vaters gefressen hatte, in den Holzboden, in den gelben Lampenschirm, in mein ganzes Leben. Ich schloss die Augen und war wieder 8 Jahre alt. Ich öffnete sie und war ein Mann, der anfängt, sich vor seinen eigenen Erinnerungen zu fürchten. Der Geruch kam vom Skelett oder von dem, was darunter liegt. Die Augenhöhle. Ich habe vorhin gesagt, sie sei groß genug, dass ich hätte hindurchklettern können. Ich habe nicht erwähnt, dass ich seit Stunden darüber nachdachte, es wirklich zu tun. Ich kletterte nicht hinein. So weit war ich noch nicht. Aber ich stieg auf den Jochboden. Das Material trug mich ohne zu knirschen, ohne nachzugeben. Als würde ich auf einer Brücke stehen und nicht auf einem toten Skelett. Und ich leuchtete mit dem Scanner in den Schädel. Die Dunkelheit dort drin war die gleiche wie in den Ruinen. Zu gleichmäßig, zu still. Eine Dunkelheit, die nicht einfach Abwesenheit von Licht ist, sondern eine Entscheidung. Und dann sah ich sie. Die Muster. An der Innenseite des Schädels dieselben dunklen, präzisen Linien wie in den Ruinen. Dieselbe Sprache, die nicht gelesen, sondern gespürt werden will. Aber hier begriff ich zum ersten Mal, was ich in den Ruinen übersehen hatte. Die Muster sind nicht aufgetragen, sie kommen von innen. Sie sitzen im Material, wie Adern im Marmor, wie Jahresringe im Holz. Niemand hat sie eingraviert, sie sind gewachsen. Und dann fiel mir etwas ein und mir wurde kalt, obwohl die Luft warm war. In den Ruinen waren die Muster an den Innenwänden, nur innen. Ich hatte das für Zufall gehalten, für Verwitterungsschutz, für irgendetwas Erklärbares. Innen im Schädel, innen in den Mauern. Was, wenn die Ruinen kein Bauwerk sind? Was, wenn die Ruinen auch ein Skelett sind? Ich richtete den Scanner auf die Muster und drückte auf Aufnahme. Dateifehler, Aufnahme nicht gespeichert. Natürlich. Ich kletterte herunter, setzte mich ins Gras und zeichnete aus dem Gedächtnis Skizze Nummer 15. Meine Hand zitterte leicht dabei, diesmal nicht vor Angst, eher vor Ehrfurcht. Und ich weiß nicht, welches von beiden das gefährlichere ist. Ich will an dieser Stelle ehrlich sein, ehrlicher als mir lieb ist. Es gibt sicher eine einfache Erklärung für alles, was ich heute aufgezeichnet habe. Ein Mann stürzt ab, er schlägt sich den Kopf an. Ich habe die Wunde an der Schläfe übrigens immer noch. Sie pocht, wenn ich mich bücke. Er schläft seit Tagen kaum. Er isst seit gestern nichts. Er ist alleine auf eine Art, für die es kein Trainingsprogramm gibt. Und sein Gehirn, dieses überhitzte, unterversorgte, verzweifelte Gehirn, beginnt Muster zu weben, wo keine sind. Es macht aus einem fremden Kadaver den Drachen seiner Kindheit. Es macht aus Wind eine Melodie. Es macht aus einem Erinnerungsausfall, völlig normal nach einem Schädeltrauma, ein bedeutungsvolles Loch. Es macht aus einer Zahl, aus der Zahl 19, einen Verfolger. Apophenie, das Erkennen von Bedeutung im Bedeutungslosen. Ich kenne das Wort. Ich kenne auch die Studien. Das ist die rationale Erklärung und sie hat nur einen Fehler. Die Grenze der Stille war messbar. 4 Punkte, ein Kreis, ein Mittelpunkt. Halluzinationen haben keine Geometrie. Fieberträume lassen sich nicht triangulieren. Entweder mein Verstand zerbricht so präzise, dass er sogar meine Messungen fälscht, oder dieser Planet hat ein Herz und es liegt 6 Schritte neben mir unter dem Boden und es hat aufgehört, Geräusche zu dulden. Ich sage mir, dass ich hoffe, verrückt zu werden. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich es glaube. Die Sonne dieses Planeten ging unter, während ich zeichnete. Sie geht anders unter als unsere, nicht wie ein Abschied, eher wie ein Zurückweichen. Das Gold wird erst kupfern, dann grau und der violette Dunst am Horizont kommt näher oder die Hügel tun es. Und ich habe aufgehört, mir sicher zu sein, welche Antwort mir lieber wäre. Ich lehnte mich gegen eine Rippe. Nur kurz sagte ich mir, nur die Augen. Die Erschöpfung nahm mich wie eine Flut. Und ich träumte. Ich träumte von der Werkstatt. Nicht verschwommen, nicht traumhaft, sondern präzise. 8 Quadratmeter. Der Holzboden mit den dunklen Ölflecken, die Werkbank, die Zangen an der Wand nach Größe sortiert, weil mein Vater sagte, Ordnung sei die Höflichkeit des Handwerkers. Dann das gelbe Licht. Mein Vater saß an der Werkbank, mit dem Rücken zu mir. Die Schultern, die ich überall erkannt hätte, in jedem Leben, in jedem Traum. Auf der Werkbank stand das Radio und es spielte. Es spielte die Melodie. Die 3 Sekunden von heute Mittag, aber vollständig, jetzt ganz, mit Anfang und Richtung. Und ich wusste im Traum sofort, woher ich sie kenne. Das war das Lied, das aus diesem Radio kam an dem einen Abend, als es für einen Moment funktionierte. Ein einziges Mal. Und mein Vater und ich standen im Keller und wagten nicht zu atmen, bis es wieder verstummte. Ich wollte näher treten. Mein Vater hob leicht den Kopf. Er drehte sich nicht um. Er sagte mit seiner ruhigen, rauen, für Maschinen gebauten Stimme, es war nie kaputt. Und dann begann er sich umzudrehen. Ich wachte auf, bevor ich sein Gesicht sah. Es war Nacht. Die Dunkelheit über dem Tal war vollkommen. Keine Monde, die ich hätte sehen können, nur ein fremder Sternenhimmel, dessen Bilder mir nichts bedeuteten. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte. Meine Hand lag auf der Rippe. Ich hatte sie im Schlaf dorthin gelegt oder etwas anderes hatte entschieden, dass sie dort liegt. Und unter meiner Handfläche die Vibration. Sie war da, regelmäßig, wieder da. Tief wie ein Herzschlag, hatte ich beim ersten Mal gedacht, und beim ersten Mal war sie verschwunden, als ich ihr nachspürte. Diesmal blieb sie. Ich tat natürlich, was ein Ingenieur tut. Ich legte zwei Finger der unteren Hand an meine Halsschlagader und zählte beide Rhythmen parallel. Sie waren synchron. Nicht ähnlich, nicht ungefähr. Synchron. Schlag auf Schlag. Meiner und seiner. Als hinge derselbe Taktgeber an beiden. Ich hielt den Atem an. Zwang meinen Puls herunter, so wie man es uns für Vakuumtrainings beigebracht hat. Mein Herz wurde langsamer, die Vibration wurde langsamer. Eine Sekunde später, immer eine Sekunde später. Es schlägt nicht mit mir, es antwortet mir. Ich saß sehr lange in der Dunkelheit und atmete. Und weil mein Verstand irgendetwas brauchte, woran er sich festhalten konnte, machte ich das Einzige, was mir geblieben ist. Eine Systemdiagnose. Nicht von der Kapsel, nicht vom Scanner, sondern von mir. Ich ging meine Erinnerungen durch, wie Subsysteme. Claras Gesicht in dieser Küche vorhanden. Der Wasserfleck an meiner Kabinendecke vorhanden. Und die drei Zeilen auf dem Display. Check vorhanden. Jede verdammte Silbe. Die Stimme meines Vaters. Check vorhanden. Das Ende des Drachenbuchs. Loch. Und dann, weil Systemdiagnosen kein Mitleid kennen, ging ich weiter. Der letzte Morgen auf dem Schiff Deck 4. Chen mit dem Werkzeugkoffer. Ihr Blick, halb Spott, halb Vertrauen. Check wie immer. Wenn ich ihr eine Routinekontrolle gab, die keine war, ich schickte sie nämlich nach Deck 3. 10 Minuten später starb das Schiff. Sie hat mir etwas geantwortet, bevor sie ging. Ich sehe ihren Mund. Ich sehe, dass sie etwas sagt im Gehen, über die Schulter. Dieser typische Chen-Halbsatz. Ich höre nichts. Loch. Zwei Löcher. Das Ende der Geschichte, die mein Vater mir vorlas, und der letzte Satz, den Chen mir sagte. Zwei Löcher und beide sitzen exakt dort. Wo? Ich habe diese Gedanken nicht zu Ende gedacht. Ich habe mich geweigert. Es gibt Türen, die man nachts nicht öffnet. 6 Schritte neben einem Herz, das im Boden schlägt. Und jetzt sitze ich hier und spreche das alles in ein Gerät, dessen Grundrauschen verschwunden ist. Und vor mir liegt die Wahl, mit der dieser Tag begann. Ich könnte die Knochen nutzen. Der pragmatische Teil von mir hat längst gerechnet. Dieses Material ist härter als Stahl, leichter als Stein, gebaut für die Ewigkeit, wäre alles, was ich brauche, Werkzeuge. Eine Klinge, die nie stumpf wird. Ein Unterschlupf, vielleicht die Grundlage für einen Sender auf einem Planeten, der in meinem Kopf greift, ist ein Drachenskelett kein Grab, es ist ein Lager. Nimm, was du brauchst und geh weiter. Bleib in Bewegung, schau nicht zu lange hin. Das habe ich mein ganzes Leben getan. Oder ich gehe einfach weiter und respektiere das, was hier passiert ist, und lass das Skelett einfach dort. Oder ich könnte darunter nachsehen, denn jetzt weiß ich, was darunter liegt. Nicht was, aber wo. Der Mittelpunkt der Stille. Der Taktgeber, der meinem Herzen antwortet, eine Sekunde versetzt. Das, wovor dieser Drache, der zu groß für seine Welt war und fortging, um eine neue zu suchen, genau wie in dem Buch, genau wie ich. Vielleicht nicht geflohen, sondern das, wohin er wollte, aber nicht angekommen. Er ist nicht mehr angekommen. Ich habe vorhin noch einmal die Aufnahmen von gestern Morgen abgespielt. Die mit dem Satz, ich musste es tun. Ich musste sicher sein, dass sie noch da ist, dass sie nicht auch weg ist oder ich es geträumt habe. Sie ist noch da. Meine Stimme ruhig, deutlich, sie nicht darunter nach. Aber diesmal habe ich die Datei nicht gestoppt. Ich habe sie bis zum Ende laufen lassen, bis zum letzten Byte in der Dunkelheit neben dem schlagenden Boden. Und nach dem Satz kommt Rauschen. 7 Sekunden Rauschen. Und dann, ganz am Ende, leise, fast zärtlich, sagt meine Stimme noch 2 Worte. Noch nicht. Logbucheintrag Dr. Kai Brenner. In der Nacht neben dem Skelett eines Drachen aus einem Buch, dessen Ende mir jemand aus dem Gedächtnis geschnitten hat. 19 Rippen. Ein Herz unter dem Boden, das meinem antwortet. Eine Melodie aus einem Radio, das nie kaputt war. Und meine eigene Stimme, die mir nicht mehr verbietet, nachzusehen, nur noch sagt, nicht jetzt. Als würde etwas auf den richtigen Moment warten. Als wüsste es ihn schon.